Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Guten Tag, liebe Hörer. Hier ist Burkhard Müller-Ulrich mit der Sonntagsrunde im Kontrafunk. Wir haben den 25. September 2022. Und am nächsten Sonntag wird dieses Radio nochmal einen großen Schritt in Richtung Programmvielfalt tun. Wir werden unser Angebot ausweiten und eine Fülle von neuen Sendegefäßen bieten, und zwar jeden Tag. Zum Beispiel gibt's eine Musikstunde, in der Klassik kommentiert wird. Und zwar nicht schulbuchmäßig, sondern auf eine eher persönliche Weise. Es gibt eine Sendereihe, die dem Essen und Trinken gewidmet ist, wobei nicht nur der Genuss und die Verfeinerung im Vordergrund stehen, sondern es geht auch um Versorgung in einem ganz bodenständigen, landwirtschaftlichen Sinn. Und wir werden eine regelmäßige Lesestunde für belletristische Literatur haben und ein wöchentliches Wirtschaftsmagazin. Außerdem die Sendung Kontrafunk Kontrovers, wo über Themen diskutiert wird, die man durchaus so und so sehen kann. Denn natürlich haben wir zu vielen Dingen eine feste Meinung. Wir sind schließlich der Kontrafunk, weil wir eine Gegenposition zu den Regierungsmedien darstellen. Aber es geht auch um strittige Fragen bei uns, über die man offen und kontradiktorisch reden können muss. Das ist also das Anliegen von Kontrafunk Kontrovers, und das und vieles mehr bis hin zu einem sonntäglichen Gottesdienst werden Sie mit dem Beginn des Oktober neu bei uns hier im Programm vorfinden. Ich wollte Ihnen nur schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben. Das alles finanziert sich nur aus Ihren Spenden. Die Überweisungsmöglichkeiten finden Sie ganz unten auf unserer Webseite. Und wenn Sie eine Firma haben und hier eine Werbeansage buchen möchten, dann schreiben Sie bitte an werbung@kontrafunk.radio. Und damit komme ich zu unserer heutigen Diskussion und begrüße zunächst Sven Böttcher in Dänemark. Sven Böttcher ist Schriftsteller, Übersetzer, Drehbuchautor und Fernsehproduzent, und viele Kontrafunk-Hörer kennen ihn sicher von dem stimmlich flauschigen, aber inhaltlich betonharten Podcast mit Matthias Burchardt, den wir hier oft übernommen haben. Außerdem in unserer Runde unser Schweizer Redaktor Stefan Milius, ehemals Chef der Online-Zeitung Die Ostschweiz, jetzt Weltwoche-Autor. Und Karl-Peter Schwarz, er war Vize-Chefredakteur der Presse in Wien und Balkan-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist uns jetzt aus Kroatien zugeschaltet. Ja, während wir hier reden, wird in Italien gewählt. Und obwohl wir das Ergebnis noch nicht kennen, wissen wir doch, dass da etwas Großes im Gang ist. Etwas Großes, das Europa, oder nein, pardon, die EU, die Europäische Union verändern wird. Giorgia Meloni, die Böse, die Rechtsextreme, die Faschistische und was wir alles noch über sie zu hören und zu lesen bekamen, sie steht quasi vor der Tür des Palazzo Chigi, des Ministerpräsidentenpalastes, und sie steht damit im Vestibül des Berlaymont in Brüssel, des Sitzes der EU-Kommission. Karl-Peter Schwarz, ein kurzer Blick in die Glaskugel. Was passiert als nächstes?
Also, was als nächstes passieren wird, wenn das so ausgeht, wie es fast alle Umfragen jetzt voraussagen, dass nämlich also das Rechtsbündnis gewinnt, dann kommt es darauf an, wie stark die verschiedenen Parteien innerhalb dieses Rechtsbündnisses sind. Wenn Frau Meloni ganz deutlich mehr bekommt als Salvini und Salvini weniger bekommt, Salvini ist der Chef der Lega, ja, und Salvini wesentlich weniger Stimmen bekommt als bei der letzten Wahl, dann rechne ich damit, dass wir eine relativ stabile italienische Regierung haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnte es sein, dass zwischen Salvini und Giorgia Meloni ein Kampf ausbricht. Und die Linie des Matteo Salvini ist doch eine deutlich andere als die der Giorgia Meloni. Die Giorgia Meloni ist eine ganz eindeutige Transatlantikerin. Sie unterstützt die Ukraine, das ist eine Sache. Das zweite ist, sie ist gesprächsbereit, was die EU betrifft. Das heißt, sie tritt ein für ein Europa der Vaterländer, will aber nicht brechen und will sich auch nicht einlassen auf einen Konflikt mit der Europäischen Union. Auch schon aus den Gründen, weil Italien sich das finanziell nicht leisten kann. Gut, nehmen wir einmal den günstigsten Fall an, dass Giorgia Meloni stark genug ist, eine Regierung zu bilden. Was passiert dann? Ich glaube, dass sie im Wesentlichen darauf achten wird, ja, noch ein Unterschied zwischen Salvini und Meloni, der sehr wichtig ist, gerade für Italien sehr wichtig ist. Salvini hat eine sehr großzügige Hand, ja. Der will also gleich einmal Milliarden verteilen unter den Leuten. Die Meloni sagt, nein, das geht nicht. Wir sind in einer Situation, in der wir uns das nicht leisten können, noch mehr Schulden zu machen. Man muss sich daran erinnern, dass die Italiener, dass Italien also mit 150% des BIP, also des Bruttosozialproduktes, verschuldet ist und dass also die Neuverschuldung 5,6% betrifft im Jahr. Meloni sagt, das darf nicht mehr werden. Ja, wir müssen uns also wenigstens daran halten, um diese Vorgaben. Während Salvini einige Vorschläge gemacht hat, die also dazu führen würden, dass es noch teurer wird, dass die Verschuldung noch weitergeht. Er ist auch relativ großzügig und sagt, gut, wir nehmen halt noch ein paar Kredite auf. Das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Wirtschaftspolitisch ist Meloni sehr stark orientiert an Margaret Thatcher. Nicht vollständig, also zum Beispiel tritt sie dafür ein, dass die frühere staatliche Fluglinie Alitalia, die jetzt ITA heißt, mehrheitlich im Staatsbesitz ist, dass also Telekommunikationsunternehmen in Staatsbesitz kommen. Aber abgesehen davon vertritt sie ein Programm der Steuersenkungen, Entbürokratisierung, also etwas, was nicht so wunderbar ist, wie so Liza Truss jetzt in Großbritannien vorführt, ja, mit einer Entlastung der Steuerzahlung mit um 60 Milliarden, aber doch.
Ja, ich bremse so jetzt mal ein bisschen, lieber Karl-Peter Schwarz, einfach, damit wir nicht auch noch England gleich noch mit ins Spiel bringen, aber wir werden sicher noch darauf zurückkommen. Als Sie gerade Margaret Thatcher gesagt hatten, habe ich noch an eine andere Margarete gedacht, nämlich die Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager in Brüssel, die Wettbewerbskommissarin, die uns ja jetzt beglückt mit einem Notfallinstrument. Und da hake ich gleich ein, nämlich bei den wirtschaftspolitischen Konsequenzen oder finanzpolitischen auch, die Sie angedeutet haben. Also diese Idee, dass ja, Kriegs- und Planwirtschaft jetzt also wirklich voll Einzug halten, die Schweizer, lieber Stefan Milius, sind ja zum Glück nicht dabei und nicht betroffen. Deswegen kannst du vielleicht aus einer relativ gemütlichen Position das beurteilen. Aber den EU-Binnenmarkt vor Zusammenbruch schützen. Das sind ja schon tolle Formulierungen, die man hier so hört.
Ja gut, ich reagiere inzwischen sehr allergisch auf den Begriff, auf Krisen reagieren. Wir haben ja offensichtlich nur noch Krisen seit Jahren. Alles wird als Krise bezeichnet und die Reaktion darauf ist einfach mehr Staat, weniger Eigenverantwortung. Da passt das eigentlich alles sehr gut zusammen. Notfallinstrument bedeutet nichts anderes als wirklich mehr Staat. Und wenn wir hören, dass den Staaten Vorschriften gemacht wird, worauf sie sich quasi vorzubereiten haben, das alles geht natürlich wirklich in Richtung einer wirklich durchgeplanten Wirtschaft und letztlich auch eines durchgeplanten Staates, wo der Einzelne nichts mehr zu sagen hat. Wir sind außen vor, aber ich muss sagen, wir würden uns da nicht so schlecht machen in diesem Konzert als Schweizer. Wir ziehen ja nach, wir machen ja alles eigentlich so, wie es die EU auch macht. Wir sind da so ein bisschen quasi außen vor. Wir schauen euch das ganz gut ab aus der EU, wie ihr das macht. Und unsere Führung findet das auch richtig gut, wenn man eben diese Notfallinstrumente vorbereitet, die ja nichts anderes sind als: Wir möchten gern, dass die Bevölkerung sogar in unserer direkten Demokratie mit diesen tollen direktdemokratischen Tools, die wir haben, dass die Bevölkerung uns mal vorab zur Sicherheit alle Instrumente abdelegiert, dass die Regierung eben reagieren kann. Von daher bin ich nicht ganz unbelastet als Schweizer, wenn die EU solche Dinge plant, weil ich weiß einfach, wie EU-hörig unsere Landesregierung, auch unser Parlament zum Teil ist. Wir wollen eben auch ein bisschen dazugehören. Wir möchten nicht in der Schweiz auf der Insel sitzen, sondern wir möchten auch ein bisschen wahrgenommen werden über die Grenzen hinaus. Und das geht am besten, wenn man einfach ein bisschen nachvollzieht, was die EU vorlegt. Von daher, ja, beunruhigt mich auch alles, was aus der EU kommt, obwohl wir technisch gesehen nicht Bestandteil sind.
Genau, vorlegt und nachvollzieht. Und es kommt alles, aber nur ein bisschen mit Verzögerung in der Schweiz, getreu dem alten Witz. Wenn Weltuntergang ist, wohin gehst du? Am besten in die Schweiz, da kommt er 20 Jahre später. Ne? Ja, Notfallinstrument hattest du gesagt, vielleicht noch ein Wort dazu, weil das ist ja auch schockierend, was da jetzt stattfindet. In der Schweiz soll ein Covid-19-Gesetz jetzt im Dringlichkeitsverfahren verlängert werden. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Auch wieder so ein Krisenabwehrinstrument, so wird es den Menschen verkauft. Aber es bedeutet, dass auf Knopfdruck alles eingeschaltet werden kann, was wir jetzt gerade losgeworden sind.
Ja, vielleicht da noch eine kleine Anekdote, die wahrscheinlich an der großen weiten Welt vorübergegangen ist. Genau vor einer Woche hat das Fürstentum Liechtenstein über etwas Ähnliches abgestimmt. Die Liechtensteiner Regierung wollte ebenfalls das Notrecht installieren für den kommenden Winter, dass die einfach quasi über Nacht 2G einführen könnten, ohne irgendjemanden fragen zu müssen. Dagegen gab es ein Referendum und die Leute haben das mit, glaube ich, 52,7% dann abgeschmettert. Das war ein sehr schönes Signal. Die Regierung hat ganz lustig reagiert im Fürstentum. Die haben gesagt, ja gut, wenn wir kein 2G machen dürfen, dann müssen wir wahrscheinlich noch härtere Maßnahmen ergreifen, wenn es wild kommen sollte mit dem Virus. Also die haben das Plebiszit ganz falsch verstanden offensichtlich. Und die Liechtensteiner haben das nur darum gewollt, weil sie überzeugt waren, dass die Schweiz ja sowieso dieses Notrecht auch einführt. Und sie wollten nicht abgehängt sein, weil die sind ja faktisch so ein bisschen bei uns eingebettet. Und in der Schweiz ist jetzt die spezielle Sache, erstens, Entschuldigung, wir haben im Moment keine Notlage virentechnisch. Wieso bis Mitte 2024, wenn man der Überzeugung ist, dass über Nacht ein Notfall kommen könnte, dann soll man doch gleich bis 2224 machen, so ein Notrecht, weil man weiß ja nie, wenn es kommt. Und das andere Problem ist natürlich, das Parlament wird das im November diskutieren und das Gesetz wird im Januar eingeführt. Das heißt, wir haben nicht mal eine Chance, ein Referendum, wie die Liechtensteiner das gemacht hat, dagegen zu erheben. Wir können gar nichts tun. Und das ist das, was ich vorher schon angesprochen habe. Wir haben direkt demokratische Instrumente, für die wir weltweit bewundert werden, aber die werden ausgehebelt. Wir können gar nichts tun und das Parlament, das weiß man aus Erfahrung, wird dem Bundesrat folgen. Das heißt, wir gehen in eine Verlängerungsrunde, wir delegieren wieder dem Bundesrat, also unserer Regierung, das Recht ab, einfach mal schnell zu finden, oh, eine Statistik weist nach oben, lasst uns bitte wieder irgendwelche Einschränkungen machen. Und das ist schon auch sehr beunruhigend.
So, Notfallplan, Planwirtschaft, beschlossen wird von oben, beschlossen wird vor allem viel Geld, Geldausgabe, haben wir gerade gehört schon. Sven Böttcher, ich finde das ja eigentlich gut, wenn man so alles durch Beschluss machen kann. Also es wird ja auch beschlossen, dass der Strom entweder weiterfließt oder abgestellt wird. Warum wird nicht Liebe beschlossen? Ich meine, man kann doch auch Volkesliebe, die Menschen müssen die Regierung lieben. Das wird jetzt beschlossen, oder?
Wo? In der Schweiz, Italien und Deutschland.
Ja, in Deutschland vor allem. Da mangelt es ja sehr an Regierungs... Obwohl, ich weiß gar nicht. Also es gibt immer noch viele, die die Regierung wahnsinnig lieben, ohne Beschluss.
Ja, ja, angeordnetes Rudelduschen für alle oder so. Ich fühle mich hier gerade völlig außen vor bei den Italienern und Schweizern. Ihr habt so tolle Gesetze. Also ich staune die ganze Zeit nur so vor mich hin. Wenn ich das richtig verstanden habe, also wir haben ja auch ein Infektionsschutzgesetz, wenn ich das richtig sehe, hat das, wir heißt wir Deutschen, nicht wir Dänen, das hat dann ja schon viel Ähnlichkeit mit dem, was die Schweizer offenbar auch gerne möchten, dass man das wieder anschalten kann. Aber ansonsten fühle ich mich gerade wie auf einem anderen Planeten, denn ich bin gerade in Dänemark, also ich muss ja noch manchmal nach Deutschland zurück und hier gelten offensichtlich andere Regeln. Ich bin regelrecht neidisch, was es da alles gibt in Italien und Deutschland und der Schweiz.
Also hier in Dänemark gelten was für Regeln?
Ja, so, es gibt die Empfehlung, also es gibt diese ganzen Ideen, nicht von denen ich gerade zum ersten Mal höre, aus der Schweiz und so. Es gibt die Empfehlung, sich ab 50 impfen zu lassen und die meisten, die ich hier so spreche, geben darauf auch eine Antwort an die vorschlagenden Behörden, die nicht jugendfrei ist. Mein gestriger Handwerker sagte das dann auch sehr drastisch. Da habe ich was gelernt auf Dänisch. Ich kann noch nicht so viel.
Was heißt denn, die sollen mich mal auf Dänisch?
Ja, genau. So. Und dann noch Mette Duzen, das ist die Chefin hier. Ansonsten gibt es die Empfehlung, ab 50 eben sich impfen zu lassen. Es gibt keine Kinder- und Jugendlichenimpfungen. Es gibt keine Masken in den Schulen. Es gibt auch keine Masken im Supermarkt und auf den Straßen. Und soweit ich weiß, auch keine Ideen, um irgendwelche Infektionsschutz- und sonstigen Gesetze wieder anzuschalten. Bis 2224.
Das ist ja wie auf der Automesse in Detroit. Da ist, glaube ich, die Pandemie auch vorbei. Jedenfalls hat das der amerikanische Präsident dort erklärt.
Ja. Was der so mal von sich gibt, ja. Ist ja zurückgepfiffen worden. Also von daher, ja, wir könnten auch hier müssen wir, glaube ich, nicht ansagen, Rudel duschen oder sonst was. Die Ansage ist schon vor dem Sommer gekommen von der Regierung. Wenn überhaupt, fahrt an den Strand, nehmt euch in den Arm und küsst euch ordentlich. Das war die dänische Strategie. Das fand ich auch ganz gut.
Wo wir dabei sind, vielleicht mal nebenher nach Kroatien gefragt. Wie ist es denn da? Drohen da auch wieder Maßnahmen, Gesetze und all das? Karl-Peter Schwarz?
Also ich krieg davon eigentlich gar nichts mit. Ja, also ich war heute im Supermarkt, ich bin auf der Straße. Ich habe seit Monaten niemanden mehr mit einer Maske gesehen. Die Infektionszahlen, unter Anführungszeichen, steigen natürlich, aber nachdem die Leute keine Symptome haben, kümmern sie sich auch nicht drum, die nehmen das ziemlich locker. Ja, also ich habe den Eindruck, das ist ganz sicher kein Thema hier. Ja, ganz anders als zum Beispiel Strom-Gaspreise, darüber wird natürlich schon diskutiert, nicht? Das ist für die das große Problem, aber Covid ist irgendwie sowas von gestern oder vorgestern, ja, da redet man eigentlich gar nicht drüber.
Okay, das war unsere kurze Referenz vor dem herrschenden Wahnsinn, weil Covid muss natürlich hier erwähnt werden. Wir sind unter anderem auch ein Anti-Covid-Sender geworden und auch ein Kind dieser ganzen Maßnahmenpolitik, selbstverständlich. Aber es gibt auch noch andere Probleme. Und jetzt hatten wir ja mit Italien begonnen und einen Nebenaspekt wollte ich noch ansteuern und dann ist es mir entglitten. Jetzt denke ich wieder dran, nämlich das Verhältnis zu Ungarn hat ja nun auch ein bisschen mit dem sich möglicherweise verschiebenden Gleichgewicht innerhalb der EU zu tun. Also im Augenblick hat die EU ja den Mund sehr voll genommen, nicht wahr? Also gegenüber Ungarn, was haben Sie gesagt, Instrumente und auch in Italien haben Sie das ja schon angedroht. Die gute Frau von der Leyen hat ja schon von Instrumenten gesprochen, die sie auch gegen Italien anwenden könnten, wenn das irgendwie nicht in der richtigen Art. Das ist
ja unglaubliche Sache, ja. Also Einmischung direkt in den Wahlkampf 3 Tage davor, ja. Also das von einer Kommissionspräsidentin, die nie in ihrem Leben sich je einer Wahl gestellt hat. Ja? Und die kommt dann her und dann so en passant am Rande des New Yorker UN-Gipfels gibt sie dann bekannt, ja, also wenn die Italiener nicht das machen, was wir wollen, dann haben wir schon die Instrumente. Ja? Also da ist, glaube ich, schon eines klar. Ja? Also wenn die Wahlen so ausgehen, ja, wie sich's abzeichnet, ja, wenn Ungarn, Polen auf ihrer Linie bleiben, dann wird sich das wohl durchsetzen, was also Meloni im Wahlkampf angekündigt hat. Er hat gesagt, also liebe Leute, in der EU sind nicht nur 2 Länder, nämlich Frankreich und Deutschland, ja, sondern es sind 27 Länder. Und wir werden mit diesen 27 Ländern sprechen. Und das gehört natürlich auch Ungarn dazu und Polen dazu. Die Beziehungen zwischen Giorgia Meloni und Orban sind ja ganz gut. Ja, die sind ja sehr befreundet. Mit einem Unterschied, dass in der Frage der Sanktionen und in der Frage der Unterstützung und der Belieferung der Ukraine mit Waffen Meloni eine andere Position hat als Orban. Umgekehrt trifft sie sich mit den Polen. Also sagen wir einmal, das Bild Europas wird vielfältiger werden. Aber diese Dominanz, die bisher von Frankreich und Deutschland ausgegangen ist und Italien war als Dritter immer im Bunde, das wird sich langsam aufhören. Ja. Und das halte ich für eine gute Entwicklung. Man darf ja nicht vergessen, also Ungarn und Polen, okay, ja, mittelgroße, kleine und mittelgroße Länder. Italien, ja, 60 Millionen Einwohner, drittgrößte Volkswirtschaft in Europa, das schaut schon ein bisschen anders aus. Ja. Also das Gewicht, das die reinbringen, auch ganz abgesehen davon vom Prestige, also die römischen Verträge, der gesamte europäische Einigungsprozess ist aufs Engste verbunden mit Italien. Ja. Also die kann man nicht einfach abschieben wie irgendwelche Osteuropäer. Ich interpretiere jetzt den Blick, der so in Brüssel offenbar da ist und wahrscheinlich wohl auch in Berlin auf osteuropäische Länder. Das wird man sich bei Italien abschminken müssen. Das wird so nicht mehr gehen. Und das halte ich also für sehr gut. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass also sich die Frau Meloni mit der Liza Truss in England sehr gut verstehen wird. Also auch das, hier Brücken zu bauen und eine maximale Kooperation zwischen England, also zwischen Großbritannien und der EU zu fördern, das wird ein Element sein. Ja, also ich glaube, da gibt es einige Dinge, die uns da optimistisch stimmen können.
Wie sieht denn das eigentlich mit Schweizer Augen aus? Also ich meine, als der Brexit kam, haben ja auch viele in der Schweiz so ein bisschen sich die Hände gerieben, weil da einer ausschert und wieder selbstständig werden möchte und es auch geschafft hat. Und die Schweizer, die natürlich sehr einsam waren über eine gewisse Zeitstrecke in Europa, da in der Mitte, als dieses komische, kleine, ausgegrenzte Ländchen, die hatten auf einmal wieder ein Modell, ein nicht ganz unwichtiges Modell, nämlich Großbritannien. Und wie sieht's denn jetzt aus im Hinblick auf diese Verwerfung, die Karl-Peter Schwarz angedeutet hat, zwischen Ungarn und Europa?
Also beim Stichwort Brexit, da waren wir natürlich tiefenentspannt in der Schweiz, weil uns hat man Anfang der 90er, als wir Nein zum EWR, also zum Europäischen Wirtschaftsraum gesagt haben, da waren ja alle Parteien dafür und es wurden apokalyptische Bilder gemalt, wenn wir das nicht tun, die Schweiz wird verarmen, niemand wird mit uns sprechen und so weiter. Und danach hatten wir den Schub des Jahrhunderts und standen glänzend da. Und darum hat, glaube ich, in der Schweiz niemand wirklich geglaubt, dass irgendein Brexit so verhängnisvoll sein kann, weil wir haben das schon 30 Jahre vorher hinter uns gebracht in vergleichbarer Form und es ist nichts davon eingetroffen. Und ich würde mir jetzt nicht anmaßen, ein Experte in italienischer oder ungarischer Politik zu sein, nur das sind ja 99% der Leute nicht, außer denen, die vielleicht wirklich gerade an der Grenze wohnen. Und mir fällt einfach auf, ich schreibe auch sehr viel über medienpolitische Geschichten und was mich am meisten interessiert, ob es jetzt in Italien gewählt wird, ob in Ungarn etwas vor sich geht. Ich freue mich immer auf den Wahlsonntag, weil das gibt so ein wahnsinnig tolles Bild, vor allem über die öffentlich-rechtlichen Sender. Wir werden es auch jetzt wieder sehen, dass wenn jemand aus dem rechten Lager in Italien gewinnt, wie man den Leuten vor dem Mikrofon, den unabhängig objektiven Journalisten vor dem Mikrofon, wie man den das Entsetzen förmlich ansieht und auch anhört, beziehungsweise die grandiose Erleichterung, wenn es nicht dazu kommt. Und wir haben wirklich ein Zerrbild, sei das in Österreich, in Deutschland oder in der Schweiz, über alle diese Länder, weil es uns ja nur medial präsentiert wird. Wer kennt denn bitte Orban und seine Politik schon aus erster Hand, wenn er sich nicht wirklich damit befasst, aus Originalquellen? Und das ist für mich, egal um welches Land in der EU es geht, ist das größte Problem, dass man uns Zerrbilder kreiert und wir denen glauben und dann wirklich denken, oh mein Gott, jetzt ist die Katastrophe eingetreten oder wir sind noch mal davon gekommen. Und gerade Ungarn ist wirklich ein gutes Beispiel, wenn man hier eine Umfrage machen will. Sind alle Leute überzeugt, was für ein Unrechtsstaat etc.? Ich kann das nicht mal beurteilen. Ich kann nur sagen, ich glaube ganz bestimmt nicht, was mir medial darüber berichtet wird in diesen Medien, von denen ich spreche.
Sven, ich glaube, er meint uns. Wir gehören ja auch alle ein bisschen dazu, weil wir ja so lange in diesem Betrieb tätig waren. Und natürlich kennen wir genau das, wovon er da spricht. Es ist ja jetzt nicht jeden Tag ein Staatsbegräbnis mit 50 öffentlich-rechtlichen Berichterstattern, die alle dasselbe sagen. Es ist sehr lustig. Ich meine,
ja, Einschaltquote 8,7 Milliarden, also das war ja auch richtig, das war noch nie gesehen, sowas. Du meinst,
das hast du nie gehabt, ne, mit deinen Sendungen, hast du nie gehabt, 8 Milliarden, ja.
Nee, 7,9, nie drüber gekommen, aber gut, da ist auch keiner beerdigt worden bei mir. Ja, naja, du meinst, das war gerade eine Kritik an uns?
Ich weiß es nicht. Also manchmal duckt man sich so ein bisschen, weil man ja weiß, wie sich der Laden entwickelt hat. Und wenn man vorher so lange dabei war und auch die Kollegen kennt ein bisschen, dann habe ich immer so ein komisches Gefühl. Also ich kriege manchmal Gänsehaut dabei. Okay, aber das ist vielleicht sogar nebensächlich. Gucken wir in dem Zusammenhang, weil gerade von der Schweiz die Rede war und ich wollte Stefan nämlich auch dazu hören, noch die UNO an. Denn die Schweiz hat zwar Nein gesagt zur Europäischen Union, aber sie hat ja doch mal Ja gesagt zur UNO. Auch das war eine schwere Geburt. Und jetzt ist ja gerade UNO-Vollversammlung. Sie läuft, glaube ich, noch seit Dienstag und jetzt ist es immer noch. Und der deutsche Bundeskanzler hat gesprochen und Russland schwer an den Pranger gestellt und von Scheinreferenden gesprochen. Referenden ist natürlich etwas, was einer Schweizer Seele eigentlich geläufig ist. Scheinreferenden heißt, wir nehmen das nicht ernst, wir glauben an nichts, ja?
Ja, es ist eine unglaubliche Arroganz, dass man sagt, das Referendum, das in unseren Breitengraden stattfindet, das hat eine Gültigkeit und wenn das irgendwo anders stattfindet, dann ist es ganz bestimmt nicht ernst zu nehmen. Das finde ich ziemlich fürchterlich, passiert aber jetzt auch bei uns. Also die Schweiz geht einen Gleichschritt und sagt, das kann ja nicht wirklich ernst sein, was da passiert. Und ich denke auch übrigens, wenn jetzt ich will niemandem zu nahe treten, aber wenn der Herr Scholz vor der UNO spricht, ihr müsst da mal irgendwas tun, weil ich glaube, in der Schweiz kennen 8 von 10 Leuten, könnten nicht sagen, wer der deutsche Bundeskanzler ist aktuell. Ich glaube, da würde ich mich auf die wirklich drauf auslassen, auf eine kleine Wette. Der findet bei uns gar nicht statt. Darum finden auch entsprechende Nachrichten bei uns gar nicht statt. Der existiert nicht. Und darum kommt hier auch das, was er jetzt irgendwo vor der UNO sagt, das hat jetzt hier nicht so Gewicht. Ich habe das auch kaum mitgekriegt, ich sage das ganz offen, weil der existiert nicht. Bei uns existieren Leute wie ein Habeck, der offensichtlich auf einen Volkshochschulkurs gehen müsste in Wirtschaftskunde, oder wir kennen eine Baerbock einfach aufgrund ihres hektischen Aktivismus, aber den Herrn Scholz, den kennen wir nicht. Und darum nehmen wir das auch, glaube ich, gar nicht wirklich zur Kenntnis, was da von der UNO her jetzt über Referenten in anderen Nationen gesagt wird. Das geht ein bisschen an uns vorbei.
Aber das haben wir doch gut gemacht. Also, dass wir das verhindern, dass das überhaupt ankommt bei euch. Das ist ja volle Absicht. Also, bei Habeck und Baerbock haben wir es nicht geschafft. Aber wir arbeiten dran, dass es auch nicht mehr ankommt.
Naja, sie ist ja mit ihrer charmanten Sprechweise schon eine Weltmarke geworden. Aber jetzt mal ernsthaft, diese Vereinten Nationen, ich meine, das kann man ja so und so sehen. Also, natürlich gibt es keine andere Stelle, wo wirklich die Regierungen miteinander reden, auch wenn sie sich nicht mögen. Auf der anderen Seite ist diese UNO ja nun auch, Trump hat das ja ziemlich drastisch geäußert und auch vorgeführt, schon ein recht verkommener Laden. Karl-Peter Schwarz, festhalten an der UNO?
Ach Gott, ja, natürlich. Ja, also es braucht ja ein Gremium, wo man miteinander spricht. Ja. Ich würde mir wünschen, dass sie sich nicht auf solche Ideologien wie Klimaschutzpolitik und so weiter einlassen, wie das Guterres macht. Aber die Frage mit den Referenten, das sehe ich ein bisschen anders, hängt vielleicht damit zusammen, dass ich Österreicher bin. Ja, also wir hatten im Jahr 1938 eine Situation, kurz vor dem Einmarsch der Deutschen, von Hitlerdeutschland, dass die österreichische Bundesregierung, damals der Bundeskanzler Schuschnigg, noch angekündigt hat, ein Referendum, das also praktisch zugunsten der österreichischen Unabhängigkeit ausgegangen wäre. Hitler ist dem dann zuvorgekommen, ist einmarschiert und hat dann, und da waren bereits deutsche Soldaten in Österreich, ein weiteres Referendum durchgeführt, an dem mein Vater zum Beispiel nicht mehr teilnehmen konnte, weil er zu dem Zeitpunkt bereits im Gefängnis war. Und dann wurde abgestimmt über den Status von Österreich und die haben dann 98% oder so für Deutschland gestimmt. Man muss immer vorsichtig sein. Also ich bin grundsätzlich, bin ich der Meinung, dass es ein Sezessionsrecht gibt. Ja. Und eine liberale Verfassung ist eine Verfassung, die das Recht auf Sezession in sich schließt. Liechtenstein hat so eine Verfassung. Wunderbar. Ja. Allerdings sind solche Referenden nur dann wirklich ernst zu nehmen, wenn sie also frei stattfinden können und nicht unter Anwesenheit von fremden Truppen. Und das scheint mir das Problem zu sein, nicht? Denn man kann ja natürlich auch sagen, in der Ukraine gab es 1900.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
91 eine Abstimmung. Wollt ihr ein selbstständiger Staat sein? Ja, und da waren also weit mehr als 90% in der gesamten Ukraine für die Unabhängigkeit. Sogar in der Krim gab es eine Mehrheit von 60% und im Donbass waren es bei 70% oder so. Ja? Also 91 hat es also diese Abstimmung gegeben. Jetzt könnte man natürlich sagen, seitdem ist so viel passiert, ja, also so unendliche Grausamkeiten seitens des Zelensky, dass es den Leuten gar nicht anders übrig bleibt, als sich da also zu trennen. Mag sein, ja. Ich kenne zwar die Belege dafür nicht, aber wenn das so ist, dann gut. Aber bitte dann ein Referendum unter internationaler Aufsicht, ohne Einmischung von außen und so weiter, sodass die Leute wirklich entscheiden können. Sonst wird das also nur ein politisches Instrument der Unterdrückung, ja. Also, wie bei allem, wie bei Wahlen auch, ja. Also, man kann natürlich sagen, nicht die Mullahs im Iran werden gewählt. Ja, na klar werden sie gewählt. Ja, was denn? Diese Fassadendemokratie haben die alle. Aus dem aber zu schließen, dass diese Wahlen korrekt sind und dass sie denn wirklich den Wunsch des iranischen Volkes ausdrücken, da hätte ich meine Zweifel. Also vor allem nach dieser letzten fürchterlichen Geschichte mit diesem Mädchen, das also da zu Tode geprügelt wurde, offensichtlich, weil sie das Kopftuch nicht richtig auf hatte. Ja, also es gibt sehr viele Facetten, sehr viele Schattierungen und so. Die Welt ist nicht so einfach, dass man sagt ja oder nein.
Klar, die Referenden, wie jede Wahl, muss frei sein. Und wenn diejenigen, die da jetzt in die Abstimmungskabinen treten, gleichzeitig in Gewehrläufe gucken von Posten, die davor stehen, dann ist es eben keine freie Wahl. Wir wissen nicht, wie es wirklich stattfindet. Ne? Es gibt immer, das ist ja das Problem, solche und solche Berichte. Und man weiß nicht, wem man glauben soll. Das Einzige, was man weiß, ist, dass alles, was bei uns ankommt, Propaganda ist.
Ja. Gut, also ich nehme schon an, dass es da also Kollegen gibt, die auch unabhängig berichten. Ja, also nicht, muss nicht unbedingt jetzt vor einem öffentlich-rechtlichen Station sein. Ja, also, aber es gibt ja auch Zeitungen, die noch einigermaßen funktionieren und wo man also darauf rechnen kann, dass die Kollegen oder Kolleginnen dann gut arbeiten. So viel Grundvertrauen habe ich schon. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir umstellt sind von lügnerischen Fernseh- und Rundfunkjournalisten und lügnerischen Zeitungskorrespondenten. Also ein bisschen was an Wahrheit und Wirklichkeit dringt schon bis zu uns durch.
Ich bin immer dankbar für ein paar Namen und Beispiele. Wen soll man lesen? Wen soll man hören?
Also zum Beispiel halte ich den Kollegen Gauck von der FAZ, ich beziehe mich natürlich hauptsächlich auf die Frankfurter Allgemeine Zeitung, aber ich glaube, der Kollege Gauck, der dort also über die Ukraine berichtet, ist ein äußerst vorsichtiger Kollege und der sehr ausgewogen schreibt, was Italien betrifft. Der Kollege Rüb zum Beispiel, den ich für einen exzellenten Kollegen halte. Die Frau Böge aus China, die das macht. Ja, da gibt es also eine Reihe von Leuten. Ich führe die FAZ nicht nur deswegen an, weil ich also sehr lange für sie gearbeitet habe, sondern auch deswegen, weil sie halt das größte Korrespondentennetz hat, ja, immer noch. Ja. Und da glaube ich schon, dass also wer sich das abtut und die oft sehr langen Artikel durchliest, der kriegt schon ein, glaube ich, ein einigermaßen ausgewogenes Bild.
Also liebe Herausgeber von der FAZ, so viel Gratiswerbung bekommt ihr nie wieder im Kontrafunk, aber es sei in dem Fall gerne gemacht. Schauen wir mal, weil schon Iran die Rede war, kennt sich jemand aus in diesem fürchterlichen Gebiet da, mit diesen, nachdem dieses Mädchen da ja vermutlich zu Tode geprügelt wurde, noch heftige Dinge im Gang und man hört von Hunderten von Toten, man weiß es auch nicht genau, aber hat sich jemand, Stefan oder Sven, mit dem Iran besonders beschäftigt? Das ist nämlich für mich ein unkartografiertes Gebiet.
Nein, ich bin auch kein Experte. Ich wechsle da immer gerne auf die Metaebene. Ich kann nichts näher sagen zu diesem Vorgang. Das Einzige, was ich sagen kann, wie ich immer staune, dass solche Dinge passieren können, ohne zu einem Aufschrei derer zu führen, die sonst bei uns aufschreien, wenn jemand die falsche Frisur beim Konzert trägt oder sich irgendwie ein Produkt im Regal hat, das irgendwie diskriminierend sein könnte vom Produktnamen her und so. Das klingt jetzt sehr abseits, aber ich staune schon, dass die ganzen, ich sage jetzt mal Frauenrechtler oder die Menschenrechtsverteidiger und so weiter, dass die sich auf solche Dinge nicht stürzen, dass man die uns wirklich nicht näher bringt, sondern sich mit völligen Nebengleisen beschäftigen, die hier stattfinden und nicht in Ansatz zu vergleichen sind mit irgendwelchen Unrechtsregimen oder eben ganz klaren Menschenrechtsverletzungen. Das ist eigentlich mein einziger Beitrag. Was da genau passiert ist, weiß ich nicht. Aber ich finde, wir hätten einige Krisenherde, bei denen sich die Leute, die wirklich sich für Menschenrechte, Frauenrechte und so weiter stark machen wollen, die hätten da ein großes, großes Feld. Stattdessen gehen wir wirklich absurdesten angeblichen Verletzungen oder Diskriminierungen nach. Und das verstehe ich persönlich einfach nicht.
Ja, wir würden uns schon wünschen, dass der Habeck dann auch mal mit einer Regenbogenarmbinde zu den Saudis fährt oder den Christopher Street Day dort fordert.
Das bringt eben, wie wir gesehen haben, das mit diesen Regenbogenfarben, also ein sicheres Zeichen, um zu siegen, ist das eher nicht. Wenn ich da an das Match Ungarn-Deutschland denke, nicht, wo also so blonde, weiße Ungarn gegen deutsche People of Color antreten auf dem Fußballfeld und die da wegfegen mit 1-0. Das hat mich also als Mitteleuropäer, es gibt ja den alten Witz, nicht? Also Österreich spielt gegen Ungarn beim Fußball, nicht? Und dann ist die Frage, gegen wen denn? Ja? Ich habe natürlich diese Sympathien mit den Ungarn, ja. Und mich hat das also sehr erfreut. Vor allem, wenn man auch denkt, die Feigheit, die da also beim deutschen Team gegeben war, nicht? Also als sie das letzte Mal angetreten sind gegen die Ungarn, ist dann also die Regenbogenfahne überall hin projiziert worden. Jetzt sind sie in Katar, ja. Und jetzt beschränken sie sich da auf ein Armbandel, ja, wo also die Regenbogenfarben zwar so sind, aber nicht so deutlich sichtbar, dass sich jemand in Katar darüber aufregen könnte. Ja? Wie gesagt, es gibt also alle möglichen Abstufungen des Mutes auch, ja, die da zu beobachten sind.
Aber ich hoffe schon schwer, dass mein Votum nicht so ausgelegt wurde, dass man jetzt die Regenbogenfahne oder eine Regenbogenbinde sich umbinden sollte, überhaupt nicht, sondern dass die Aufmerksamkeit woanders hingeht. Ich finde diese Fußballerbekenntnisse, irgendwelche Millionäre streifen sich was um, die streifen sich alles um, wenn man sie dafür bezahlt. Das ist ja gar kein Thema. Das finde ich ja die Spitze der Unglaubwürdigkeit. Also ich habe jetzt hier in meinem Raum auch keine Fahne aufgehängt. Und nein, ich empfehle es ausdrücklich nicht.
Okay, dann rollen wir die Regenbogenfahne jetzt wieder ein und kümmern uns vielleicht nochmal um ein paar andere Fahnen. Ich habe mit Verwunderung gehört, dass Deutschland jetzt doch wieder Kernkraftwerke nicht baut, sondern besitzt. Und zwar einige in anderen Staaten, in Skandinavien, bei dir um die Ecke, Sven, weil sie Uniper gekauft haben oder verstaatlicht haben. Also die deutsche Regierung hat das gemacht mit dem Geld der Deutschen oder ich weiß gar nicht, wo das Geld herkommt, aus der Druckpresse. Und irgendwann müssen es die Deutschen dann hinterher wieder bezahlen.
Ja, doppelt und dreifach.
Vorher
schon bezahlt.
Ja, ja. Aber Hauptsache, jetzt gehört es Deutschland und jetzt haben wir ein paar Atomkraftwerke, ein paar Kohlekraftwerke noch obendrein in Russland. Die sind sogar für die Stromversorgung Moskaus zuständig. Das ist ja schon pikant, ne? Also wir können denen auch den Strom abstellen, wenn wir wollen.
Weil meinst du, dass das geht? Ja, okay. Ach so.
Ich habe keine Ahnung, wie viel Wirtschaft macht.
Jetzt verstehe ich das. Ja? Ich habe ja gelernt unter der Woche, dass Uniper, wie diese Firma, glaube ich, heißt. Ich dachte, das heißt Wacholder. aber es heißt tatsächlich Unique Performances und ist die Abkürzung. Und das denke ich auch, das war in der Tat eine Unique Performance. Das heißt, ihr wisst, glaube ich, dass Philipp Rüster im Aufsichtsrat von Fortrum sitzt, also der
Firma,
das ist bekannt.
Aber ich habe sein Grinsefoto gesehen mit einer Dame, irgendwie untergehakt, so schön schräg aufgenommen, hat mir gut gefallen eigentlich.
Ja, genau. Wo hast du das gesehen? Hinten in der Gala? Oder wo war das?
Nein,
oder
vorne im Twitter.
Das ist auch schön. Ja, aber es ist doch einzigartig tatsächlich, dass man sagt, wir verstaatlichen diesen Betrieb für, ich weiß nicht, 7 Milliarden, wie viel waren es, und nehmen dann noch eine Gasumlage. Das heißt normalerweise eigentlich dann Steuern.
7 Milliarden waren, glaube ich, die Zuschauer bei der Queen.
Aber so war das.
Egal, das sind immer 7 Milliarden.
Ja, na gut, aber unique jedenfalls, dass wir unsere ganzen Gasversorger für bummelig 30 Milliarden dann verstaatlichen. Die Frage, die ich mir dabei immer stelle, hat mir auch keiner beantworten können, woher denn, wenn wir die Versorger übernehmen, haben wir ja noch kein Gas, wenn ich das richtig sehe. Das sind ja nur so Verteilstationen, oder?
Stimmt eigentlich, ja, wenn ich es so betrachte.
Ja,
deswegen
das wäre jetzt
Unique
meine
Performance, also auf Deutsch übersetzt, das machst du nur einmal. Ne?
Ja, offensichtlich. Trotzdem ist ja die Frage dahinter, ist ja dann, vielleicht könnt ihr das beantworten. Wer sind dann die tatsächlichen Lieferanten, die
ja,
durch
und
diese,
wenn wir schon beim Fragenstellen sind, habe ich auch noch eine, nämlich ist das denn überhaupt zulässig? Also Gasumlage für einen Staatskonzern heißt ja eigentlich Steuer, oder? Also ich meine,
eigentlich,
das Geld an den Staat, habe ich irgendwie immer die Vorstellung, das nennt sich Steuer.
Ja, das ist kleinig. Das ist wie die GEZ-Gebühr, das ist ja auch keine Steuer.
Ja, ja, nein, nein, das ist eine Demokratieabgabe, das wissen wir. Aber charmant fand ich, dass der Prüfvorgang, also die haben das dann auch gemerkt, dass das vielleicht heikel, verfassungsrechtlich heikel sein könnte. Der Prüfvorgang, der soll 3 Monate dauern. Also wir machen das jetzt erstmal, Unique Performance, ja. Dann hinterher war es vielleicht falsch, aber was folgt denn dann daraus?
Eine Evaluierung vornehmen in circa 4 bis 7 Jahren dieses Vorgangs. Das ist ja sehr beliebt. Evaluierung dauern ja normalerweise 2 Jahre, aber vielleicht auch länger. Dennoch die Frage, die ich nicht beantworten kann, woher kommt denn eigentlich das Gas dann? Also wenn die Versorger oder die Verteiler jetzt zu uns gehören, wie schön, woher kommt das Gas? Und die Antwort ist, soweit ich weiß, aus Norwegen nicht, weil Norwegen gesagt hat, das machen wir nicht mit, aus Russland sowieso nicht. Und dann bleiben die Amerikaner, die Saudis und Katar. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, sich in die Abhängigkeit.
Ich vermute, es kommt aus Russland, aber auf dem Umweg über China und Indien. Und das geht ja hintenrum. Ne? Es verteuert sich dabei ein bisschen. Karl-Peter Schwarz, haben Sie eine Erklärung, was mit einer Verstaatlichung des Gasverteilers bewirkt wird?
Naja, so wie es aussieht, bleibt dem deutschen Staat eigentlich gar nichts mehr übrig, als das zu machen, weil die direkt vor der Insolvenz starten, nicht? Jetzt könnte man natürlich sagen, lassen wir die pleite gehen, ja, aber was machen dann die Erdgaskunden in den Städten? Da musste irgendwas geschehen, da habe ich also ein bestimmtes Verständnis dafür, obwohl ich also absolut gegen Verstaatlichungen bin, nicht? Aber so eine Auffangfunktion ist natürlich dann schon nötig.
Da gilt dann, wer A sagt, muss auch B sagen, ne?
Naja, klar, ja. Also die Sache ist natürlich, das kann nur sein, eine vorübergehende Maßnahme, nicht? Gefährlich wird's, wenn das dann so eine Dauerlösung wird. Es gibt schon eine Tendenz da zu verstaatlichen, nicht? Und immer mehr Staatseingriffe zu machen. Man sollte auch irgendwann einmal aufhören, den Russen ständig die Schuld zu geben an dieser Energiekrise, die wir da haben. Ja, natürlich spielt der Krieg gegen die Ukraine da eine bestimmte Rolle, aber zunächst einmal sind diese Gaspreise schon lange vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine am Höhepunkt angelangt, nicht? Und das interessant ist es ja, dass also Putin immer dann angreift, ja, das war schon 2008 so bei Georgien, dass er immer dann angreift, wenn die Gaspreise gerade am höchsten sind, nicht? Weil er genau weiß, dass er dann am längeren Hebel sitzt oder glaubt, dass er am längeren Hebel sitzt. Und das Problem bei der EU war, dass es nie gelungen ist, einmal auseinanderzudröseln, um was es geht. Das sind ja 3, 4 verschiedene Ebenen, nicht? Das eine ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Der ist mit Waffen zu gewinnen. Die Antwort drauf, wenn das passiert und wenn man den Ukrainern helfen will, muss man ihnen Waffen liefern und zwar auch Panzer, wenn sie sie brauchen. Ja, das ist die eine Seite. Die zweite Seite, die nicht identisch damit ist, ist der Wirtschaftskrieg der EU hauptsächlich und gegen Russland. Es gibt genügend Beispiele in der Geschichte von Nationen, die gegeneinander Krieg geführt haben und trotzdem Wirtschaftsbeziehungen unterhalten haben. Das deckt sich nicht automatisch, ja. Und vor allem ist eines nicht richtig, nämlich diese Vorstellung, mit also wirtschaftlichen Maßnahmen könnte man einen Aggressor zum Einlenken zwingen. Das ist natürlich nicht gelungen. Das war so eine das war keine Fehlkalkulation, sondern das war so eine Mischung zwischen, wir wollen die Ukraine nicht direkt unterstützen und wir wollen Putin zwar einen vor den Latz treten, aber doch nicht wieder so stark. Also diese Unentschlossenheit, die also die EU da gekennzeichnet hat. Und der dritte Aspekt, der natürlich auch da ist, das ist das amerikanische Interesse, nicht? Also die Amerikaner verdienen an dieser ganzen Geschichte, die da läuft. Sie verdienen dann ökonomisch gesehen und natürlich auch politisch und militärisch, nicht? Also alle diese 3 Ebenen stehen in einem Zusammenhang, aber um richtige Schlussfolgerungen zu ziehen, glaube ich, muss man sie zunächst einmal analytisch trennen.
Ist Putin eigentlich auch ein World Economic Forum Mann? Ist er auch von Klaus Schwab irgendwie mal installiert worden? Ich frage nur, weil es gibt ja einen berühmten Gesprächsausschnitt. Ich weiß gar nicht, wo hat er das gesagt? In Amerika bei irgendeinem Auftritt in seinem unvergleichbaren Englisch hat der Klaus Schwab gesagt vor ein paar Jahren, Namen wie Frau Merkel und auch Wladimir Putin und so weiter, die waren alle Young Global Leaders of the World Economic Forum. We penetrate the cabinets. Übrigens die Liz Truss auch. Also Stefan, es schreit nach einer Schweizer Stellungnahme.
Ich habe die Übersicht verloren, wer alles so Young Leader ist. Das ist inzwischen jeder. Wenn er einer war, dann ist irgendwo was auf dem Weg schiefgegangen. Dann hat man ihn nicht richtig instruiert und er ist dann auf dem Weg weiter irgendwie verloren gegangen. Ich bin aber offen gesagt gedanklich abgeschweift, weil mir ist eine Geschäftsidee gekommen. Ich habe mich wirklich gerade auch gefragt, die Frage nach, woher kommt das Gas, um nochmal zurückzukommen, die finde ich ganz brillant. Also Gasverteiler ist das eine, woher kommt das Gas? Und jetzt habe ich mir gerade überlegt und ich mache morgen vielleicht 2-3 Anrufe. Wir haben doch den Klimawandel, weil die Kühe so viel Methan produzieren.
Ich hab's geahnt.
Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn man das nutzen könnte, also einfangen und nutzen, dann hätten wir den Klimawandel nicht plus die Gasproduktion. Und ich bin jetzt zu wenig technisch versiert, aber im Zeitalter 2022 müsste ja da irgendwas möglich sein. Also da möchte ich mich jetzt nächste Woche drum widmen. Darum habe ich den Kopf jetzt überhaupt nicht bei den Young Leaders gehabt.
Ja, cool. Die müssen jetzt in einen Trichter pupsen, die Schweizer Kühe. Und
da bin ich sehr gespannt, auf was für Lösungen du da kommst. Und du wirst wahrscheinlich keine Pipelines, wo so Q-Stream 2, wirst du wahrscheinlich nicht direkt aus den Kühen.
Q-Stream 2, ja.
In irgendwelche.
Ich will auch nicht persönlich involviert sein in den Prozess, aber ich würde ihn gern anstoßen.
Ja, aber das ist ja jetzt schon das Milius-Modell. Das wird jetzt berühmt unter dem Namen. Da kommst du nicht mehr raus. Also, ich meine, das kommt mir alles jetzt sehr kabarettistisch vor, ist klar, ist natürlich auch Provokation und Provokation ist hier mein letztes Thema für heute auf dem Zettel, nämlich Provokation im Sinne von Fake Accounts, die der deutsche Verfassungsschutz bietet, also diese Methode des Ausspionierens der Widerstandsszene. Also natürlich sind die Leute jetzt mit den Nerven alle blank. Nach Corona sind sie mit den Nerven blank, jetzt kommt der Ukraine-Krieg, dann kommt Kaltduschen und Waschlappen und kein Gas mehr und keine Heizung und man bereitet sich auch langsam auf die von der süßen Außenministerpuppe vorhergesagten Volksaufstände vor. Und jetzt kommt der Verfassungsschutz, der deutsche Inlandsgeheimdienst ins Spiel und der betreibt hunderte rechtsextreme Fake-Accounts in den sozialen Online-Netzwerken. Das heißt also, da sind Beamte im Einsatz, die schminken sich extreme radikale Meinungen an, äußern die, um quasi Köder, Angeln auszuwerfen, damit andere Leute anbeißen, die das dann ernst meinen. Wo hat denn das seine Grenze?
Wie viele von diesen Accounts gibt's denn? Das wäre jetzt meine Frage. Ich habe das auch gehört. Also ich meine, machen Sie es vor, einer muss das ja machen, also diese Bedrohung herstellen. Wenn es die nicht gibt, dann halt der Verfassungsschutz selbst. Das, hast du da genauere Zahlen?
Das ist eine Meldung der Süddeutschen Zeitung gewesen. Hunderte rechtsextreme Accounts. Ich meine, wir wissen ja schon aus der Verbotsdiskussion damals der NPD, das kam ja dann vor dem Bundesverfassungsgericht alles zu Fall, als nämlich offenbart wurde, dass in dieser NPD all diese Leute, die jetzt als Zeugen da auftreten sollten, was die alles Schlimmes gemacht haben, das waren ja alles Agenten des Verfassungsschutzes.
Das meine ich, wenn es insgesamt 450 tatsächlich Accounts gibt und davon sind 440 von Fancy Naser, dann wäre das ein relativ hoher Aufwand, um diese 10 Leute zu finden.
Ja, aber...
Aber nein, deswegen fragte ich nach den Zahlen.
Ja, ja. Also an hohem Aufwand ist ja nicht schlimm, den leistet der deutsche Staat. Es hat ja unbegrenzte Mittel. Ich fand die Vorstellung ganz hübsch, dass die jetzt ein bisschen koordiniert werden müssen, weil es sind offenbar so viele Fake-Accounts, dass bundesweite Absprachen nötig sind, denn sonst können die sich ja gegenseitig ins Visier nehmen.
So, die melden sich alle gegenseitig, das ist ja schön. Ja, gut.
Hat ja eigentlich zwei Komponenten. Es gibt ja die juristische. Ich finde, man kann ja auch irgendwie zu etwas getrieben werden. Wenn die ganz talentiert sind, diese Verfassungsschützer, und einfach wirklich einen tollen Job machen, dann können die einfach auch Leute in das Lager zerren, die vorher gar nicht so anfällig waren. Also die werden quasi zum Humus für überhaupt Dinge, die vorher gar nicht gewesen wären. Und das andere ist, es treibt die Statistik hoch. Man darf nicht vergessen, es gibt ja immer wieder die herrlichen Statistiken, wie viele Rechtsradikale sich tummeln. Und da helfen natürlich so Verfassungsschützer-Accounts auch enorm. Wir haben in der Schweiz so ein Handbuch oder ein Schwarzbuch der rassistischen Vorfälle. Das wird von Jahr zu Jahr dünner und das haben die irgendwann gemerkt. Da mussten die Gegensteuer geben. Und inzwischen ist, wenn du besoffen ein Hakenkreuz und zwar verkehrt rum auf eine Mauer sprayst, dann wirst du als rassistischer Vorfall in diesem Buch aufgeführt, damit es noch ein bisschen dicker wird. Ich denke, die Verfassungsschützer helfen einfach, um die Angst hochzuhalten, weil ein paar hundert Accounts, das treibt die Statistik schon ganz schön hoch.
Also da sind wir in Deutschland ein bisschen weiter, weil in der deutschen Kriminalstatistik ja bekanntlich all die Taten, die man nicht zuordnen kann, also weder links noch rechts, die werden als rechts eingeordnet, ganz offiziell.
Dürfen wir das übernehmen? Das klingt gut, ja.
Ja, deswegen sage ich es hier an dieser Stelle, also liebe Schweizer Polizeibehörden. Und das Zweite ist natürlich das, worüber wir hier gerade sprechen, das sind Straftaten. Das heißt, diese Beamten, die da diese hetzerischen Accounts betreiben, die begehen Straftaten, insofern sie rassistische und volksverhetzende Äußerungen tun, aber sie bleiben straffrei, weil sie es ja für die gute Sache tun.
Ich würde dem Gedanken von Stefan kurz zu Ende folgen. Das heißt, besonders begabte Fake-Account-V-Leute würden dann die nicht so begabten anstacheln zu Straftaten. So richtigen, richtig? Das wäre doch das Ziel, ne?
Müsste so laufen, ja.
Ja, na gut, das ist doch was. Also, dass man sagt, die bieten sich gegenseitig im Anstacheln zu echten Straftaten, das finde ich gut. Da könnte man ja ganze Behörden wieder gründen, um das zu untersuchen und zu beobachten.
Ja, aber ich glaube, wir wundern uns ja nicht drüber, nicht, oder?
Nein, nein. Wir wundern uns nicht.
Längst nicht mehr.
Wir versuchen uns darüber lustig zu machen, soweit es noch
wenn,
geht.
Wenn Sie mir gestatten, weil ich fürchte, es ist ein bisschen untergegangen, nicht? Denn nur im Zusammenhang mit den Öffentlich-Rechtlichen haben wir so die Beerdigung der Queen erwähnt, ja? Aber es würde mich interessieren, welche Antworten Sie dort auf die Frage geben, wie kam das, dass also 4 Milliarden Fernsehzuschauer in der ganzen Welt diese Begräbnisfeierlichkeiten verfolgt haben. 250.000 Leute stundenlang anstehen, um die Queen zu sehen. Was ist denn eigentlich das Motiv, das diese Leute haben? Was steckt denn da dahinter? Mir ist auch aufgefallen, dieser äußerst sakrale Charakter, den also dieses Begräbnis gehabt hat, nicht? Der Anteil, den die Kirche daran hatte, nicht? Und da ist mir irgendwie eingefallen, eine mögliche Antwort auf das, ja. Der erste englische König, der so gekrönt wurde, hieß, kennt kein Mensch mehr, hieß Egbert, und das Ganze war im 8. Jahrhundert, ja. Und seit dem 8. Jahrhundert werden britische oder englische Könige gesalbt. Krönung und gesalbt. Ich bin gespannt, ich weiß es nicht, ich habe noch nichts darüber gelesen, aber vermutlich, ja, wie diese Salbung, die also ein sakraler Akt ist, auch den Karl III. Betreffen jetzt, ja. Und die Faszination, die da ausgeht, ich erkläre es mir eigentlich damit, dass das Königtum eine, wie soll ich sagen, eine vertikale Beziehung nach oben hin hat, die extrem attraktiv ist für die Menschen. Die deuten auf etwas hin, was sie verloren haben, ja, was nicht mehr da ist und von dem sie vielleicht glauben, dass über das Ritual und über das Verfolgen dieses Rituals ein bisschen davon wiedergewinnen zu können. Ich denke viel darüber nach in der letzten Zeit und es würde mich interessieren, welche Meinung Sie da vertreten.
Dann wäre das die sonntägliche Schlussfrage. Möchte sie jemand beantworten? Stefan, Sven?
Das Interesse des gemeinen Volkes beunruhigt mich gar nicht so sehr, weil das ist diese nostalgische Verklärung des royalistischen, monarchistischen oder der Prinz, der die Frau mit den langen Zöpfen rettet und so weiter. Da kann ich eigentlich noch drüber stehen, auch wenn ich 7 Milliarden oder was auch immer nicht verstehe. Mich beunruhigt eher, wie die Politik das als Steigbügel nutzt. Unser Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis, den kein Mensch kennt außerhalb der Schweiz, weil der ist ja auch nur ein Jahr im Amt jeweils. Der war ganz stolz, dass er mit Joe Biden in der gleichen Reihe saß. Der österreichische Bundespräsident Van der Bellen lässt sich dort blicken und zelebriert das, aber macht im eigenen Land faktisch keinen Wahlkampf, verweigert sich dem. Ich finde es eher schlimm, wie die Politik das missbraucht. Ich glaube, dieses royale Gefühl, wir haben noch so viele Zeitschriften, die sich um nichts anderes kümmern, als wie geht's den Königshäusern in Schweden, in Großbritannien und so weiter. Ich glaube, das ist so ein Urtrieb, den würde ich jetzt nicht mal überbewerten, auch wenn man auf die Corona-Situation wieder zurückgeblendet sagen muss, es gibt offenbar eine tief verwurzelte Sehnsucht nach klaren Strukturen und klaren Befehlshabern. Das ist dann die beunruhigende Seite. Aber einfach, dass man fasziniert ist von einer Königin, die stirbt, das finde ich nicht so schlimm. Die Politik macht mir da mit ihrem Schaulaufen mehr Sorgen.
Also ein bisschen was Numinoses, etwas Metaphysisches, das den Hunger stillt in dieser ja doch sehr heruntergekommenen Gegenwart, das kann man ja verstehen. Also ich verstehe es zumindest. Ja, das war unsere Sonntagsrunde im Kontrafunk. Ich danke sehr Sven Böttcher, Stefan Milius und Karl-Peter Schwarz. Weise noch auf unser Abendprogramm hin, um 20 Uhr und um 23 Uhr, jeweils nach den Nachrichten. Dann wieder Jojo Gaga mit Andreas Thiel, sprachphilosophische Betrachtungen aus der Schweiz. Und vielleicht schließt das ja in der einen oder anderen Weise auch an unsere Sprachbetrachtungen hier an. Okay, Schluss mit den Scherzen. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.
Einen wunderschönen Sonntagabend. Sie hören Jojo Gaga, die sprachphilosophische Sendung aus der Schweiz. Mein Name ist Andreas Thiel. Bald werden in Deutschland im Namen des Antifaschismus wieder Juden verfolgt, im Namen des Klimaschutzes Wale abgeschlachtet und im Namen von schwulen Rechten Hexen verbrannt. Das Volk ist friedens- und freiheitsmüde. Die Jugend ist wohlstandsverwahrlost. Sie halten Frieden und Freiheit nicht mehr aus und müssen sie zerstören. Wie einst Nero Rom anzündete, machen sich unsere Politiker daran, alles abzufackeln, was Generationen vor uns aufgebaut haben.
Bien que se vache de bourgeois, bien que se vache de bourgeois.